Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, der Text, den Frau Gerseresse eben vorgelesen hat, findet sich nur an einer Stelle in der Bibel. Es gibt ja 4 Evangelisten und einer nur erzählt davon. Und klar, wenn er sich überlegt hat, davon will ich auch erzählen, dann hat das auch ein Ziel. Das Ziel, glaube ich, was Lukas verfolgt, ist, uns zu sagen, pass auf, Mensch, wenn du Jesus begegnest, es passiert so leicht, dass du ihn in dein Schema packen möchtest, in deine Vorstellung. Aber höre, er stellt sich dir vor, nicht wie du dich ihn dir vorstellst, den menschgewordenen Gott, sondern er stellt sich dir vor. Ich glaube, das ist das, wohin Lukas uns in dieser Geschichte mitnehmen möchte. Und das möchte ich mit euch auch gehen. Die Geschichte in Kürze so zusammengefasst ist, ja, endlich mal eine Geschichte, die ist nicht so kompliziert. Also die sind unterwegs, Jesus ist 12 Jahre, das heißt, ein Jahr später wird er volljährig. Jetzt ist diese Phase, in der er, also während vielleicht vorher die Jahre Maria als Mutter die entscheidende oder ganz wichtige Person gewesen ist, ist das in den letzten Jahren immer mehr auf Josef hinzugelaufen. Und unter Juden in diesem Alter ist das normal. Jetzt ist Vater auch Mentor, so ein Stück. Wie gehe ich mit Geld um? Wie gehe ich mit Arbeit um? Wie gehe ich mit Religion um? Der Vater hat jetzt die Aufgabe, diesen Heranwachsenden da reinzuführen. Und das ist sicherlich so ein Höhepunkt, diese Woche Fest in Jerusalem. Und ich denke mal, Jesus wird auch da echt Spaß gehabt haben mit seinen anderen pubertierenden Kumpels, die mit ihm da in diese große Stadt gegangen sind. Aber er wird auch ganz viele Zeiten gehabt haben, wo Josef ihm Dinge deutlich gemacht hat, erklärt hat, warum dieses Fest jetzt so gefeiert wird, wie die Traditionen sind und was dahinter steckt und was das bedeutet. Ziel war, der Sohn sollte werden wie der Vater. Und das eben auch hier etwas, was hier passiert. Dass das dann nicht so funktioniert, da kommen wir gleich noch zu, dass Jesus sich da noch einen anderen Weg wählt. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was sind das für Rabeneltern, die dann nach dem Fest von Jerusalem nach Nazareth ziehen und vergessen irgendwie so ihr Kind? Nee, also das glaube ich nicht, dass die Rabeneltern sind, sondern ich finde, man sieht hier etwas sehr Positives an Maria und Josef. Sie lernen schon loszulassen. Die sind nicht angstgesteuert. Obwohl es ihr erstgeborenes Kind ist, was sicherlich die Mutter, Hänschen klein, ging allein, aber Mutter weinet sehr, so eng wie möglich an sich binden möchte. Aber sie lassen ihn gehen. Meine Güte, da sind viele aus der ganzen Familie und Freunde und so weiter aus Nazareth mit unterwegs. Sie lassen Jesus frei und sie denken, er ist irgendwo bei Verwandten, er ist irgendwo bei anderen aus Nazareth und mit auf den Weg nach Hause. Ich glaube nicht, dass Maria und Josef das Problem hatten der Überbehütung, sondern ich glaube, die machen das echt gut. Und trotzdem gibt es eine Menge, was sie herausfordert in dieser Situation. Die Pubertät, man sieht das auch jetzt, das ist ja nicht anders als damals, anguckt, ist ja immer sozusagen ein nächster Schritt in unserer Entwicklung als Menschen. Das ist vielleicht der kritischste oder der herausforderndste Schritt, den wir als Menschen so haben in dieser Zeit, 12, 13, 14. Pickel, Stimmbruch und Loslösung. Und die Frage, wer bin ich? Das ist alles echt nicht einfach. Und Jesus erlebt das und die Eltern, also wer Kinder hat in dem Alter oder hatte, ja, für Eltern ist das mindestens mal genauso schwer wie für die Kinder, würde ich jetzt so sagen. Und insofern habe ich gedacht, lass uns doch mal gucken, wie schaffen die das? Wie schaffen die das, in diesen nächsten Schritt zu kommen? Wie schaffen die das, mit diesen herausfordernden Entwicklungsschüben umzugehen? Wie schafft es Maria? Wie schafft es Josef? Wie schafft es Jesus? Auf die drei Personen möchte ich gucken in Bezug auf diesen Text und jetzt in dieser Predigt. Und ich gehe mal davon aus, in jedem Entwicklungsschritt, auch in späteren Entwicklungsschritten, gibt es immer so eine Möglichkeit, die Kurve nicht gut zu nehmen. Ich glaube, fachlich nennt man das dann Regression. Also, dass man sagt so, nee, ich habe keine Lust auf Pubertät. Ich bleibe immer bei Mama und Papa. Ich löse mich nie. Das ist ja auch viel bequemer. Das wäre dann so eigentlich die Chance oder die Krise nicht zu durchlaufen, um in den nächsten Entwicklungsschritt hineinzukommen. Das kann natürlich nochmal nachgeholt werden. Aber also einerseits so die Abgehung zu verpassen, das kann immer passieren. In jedem Entwicklungsschritt von uns Menschen in Bezug auf unser Leben, aber auch in Bezug auf unser Glauben. Und darauf möchte ich gucken. Abzweigung verpassen oder auch gut da durchkommen. Die nächste Stufe oder die Krise gut zu durchlaufen. Nehmen wir mal Maria. Maria, muss ich sagen, hat eine gewisse Sympathie bei mir. Also ich sehe sie jetzt hier nicht als eine negative Mama, die jetzt irgendwie von Jesus vor den Kopf gestoßen ist und jetzt hysterisch wird. Ich kann sie absolut verstehen. Jetzt muss sie wieder umkehren und nochmal wieder zurück. Und dann suchen die da noch einen Tag in Jerusalem und endlich dann finden sie Jesus. Und dass sie ihm dann sagt, Jesus, was tust du uns hier an? Ich kann es verstehen. Das ist, finde ich, eine berechtigte Gefühlsäußerung oder so ein Vorwurf, so eine Anklage eigentlich, die sie hier macht. Und irgendwo kann ich es auch verstehen. Wie geht sie jetzt damit um? Also gut, erstmal bricht das so aus ihr heraus. Das ist, glaube ich, klar. Und wir sehen jetzt hier, sie hat jetzt die Möglichkeit, sich in dem zu verfestigen, in dieser Anklage. Wenn du mich lieben würdest, Jesus, dann würdest du so nicht handeln. Gott, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du so nicht handeln. Zu einem Kind gesagt, Dieter, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du so nicht handeln. Hänschen, wenn du mich lieben würdest, würdest du so nicht handeln. Das ist ja so eine Art Erpressung im Grunde genommen. Vielleicht ist es eine Verlockung für Mütter oder eine Versuchung für Mütter oder auch Väter in Pubertät ihrer Kinder, diese Art zu erpressen, zu manipulieren, anzuwenden. Wenn du mich lieben würdest, würdest du so sein, wie ich es will. Würdest du meine Maßstäbe und nicht deine Maßstäbe für dich zu 100% übernehmen. Ein Machtmittel, um Teenies oder aber auch Gott auf Spur zu bringen. Und wer Teenies hat, der weiß, bei denen klappt das nicht. Und bei Gott klappt das auch nicht. Das ist ganz ähnlich. Es gibt eine Frömmigkeit, die von Jesus Besitz ergreifen will. Damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt nur Maria, sondern weltweit die gesamten Christen. Vielleicht eine Versuchung. Ich habe Jesus. Ich habe ihn. Ich habe von ihm Besitz. Ich weiß, was er will und was er tun soll. Für meinen eigenen Willen, ihn zu benutzen. Und der Erfolg, wie gesagt, ist der, dass Jesus das nicht mit sich machen lässt. Maria hat Maßstäbe, aber Jesus hat Maßstäbe, die hier jetzt anders sind als die von Maria. Sie müssen anders sein, weil Jesus einen anderen Weg gehen soll. Und das ist das, was hier aufeinander trifft. Etwas, was aus diesen wilden Corona-Zeiten jetzt in Bezug auf christliche Gemeinde so gelaufen ist, habe ich mir mal rausgenommen, denn gerade wenn es um Geistesgaben geht, dann ist das schon so, dass wir auch gerne oder leicht Gaben, die Gott uns gibt, benutzen dafür, um damit Macht auszuüben. Damit wenn du mich liebst, Gott, dann musst du doch so und so handeln. Ich will mal ein Beispiel geben. Im April gab es eine WhatsApp-Nachricht, die von einer deutschen Missionarin verbreitet wurde. Und sie hat erzählt, sie ist in Wuhan als Missionarin tätig, also in China, da wo der Coronavirus herkommt. Und dort ist Folgendes passiert, dass durch Bluttransfusionen, die Christen gegeben haben, Menschen, die mit Covid-19 infiziert waren, sind diese Menschen geheilt worden. So, die Nachricht hat sich verbreitet und dass die chinesische Regierung sogar inhaftierte Christen freigelassen hat, damit sie Blut spenden können, denn nur ein bisschen was von dem Blut der Christen heilt Menschen mit Corona. So, jetzt kann man ja so sagen, wow, ey, endlich ist Gott mal so, wie ich das mir möchte, vorstellen. Cool, also Corona, wir haben alle Probleme damit, aber Gott kriegt das hin, durch Blut von Christen das zu heilen. Dann fragst du dich erstmal natürlich, wieso Corona und Bluttransfusion, das ist doch irgendwie eigentlich gar nicht so das Thema. Und am Ende hat sich herausgestellt, das ist zwar millionenfach gefeiert worden, aber hatte keinerlei Substanz, das war eine Lüge. Aus dem frommen Wunsch heraus, Gott so zu machen, zu einem Handeln zu bringen, wie ich mir das wünsche. Ich wünsche mir das auch, dass Gott einfach mal mit Corona aufräumt. Weil die letzten Monate hat er es so noch nicht getan. Irgendwie erwartet er von uns wohl mehr Geduld. Ich wünschte mir, er wäre ein anderer, er passt nicht in mein Schema. Ich kann deswegen nicht anfangen, solche Geschichten zu erfinden, um Gott so zu machen, wie er für mich sein soll. Gabe der Prophetie, ganz ähnlich. Gibt's ja. Finde ich super, dass Gott durch Menschen hindurch etwas sagt, was ich so noch gar nicht wissen kann. Auch da, Vorsicht, da muss man schon reif sein, dass man das nicht benutzt, um damit seinen Willen den Teenies, den Geschwistern in der Gemeinde oder irgendwelchen anderen Christen aufdrückt. Maria erliegt letztlich der Versuchung nicht, diesen Weg zu gehen. Sie ist zwar verwirrt und ich denke mal, die wird ziemlich angefressen nach Hause gegangen sein, den ganzen weiten Weg von Jerusalem nach Nazareth, aber irgendwie hält sie Jesus aus, wie er ist, so anders, als sie sich das gewünscht hat. Sie nimmt ihn wie ein Schatz. Sie nimmt diese Geschehnisse wie ein Schatz in ihrem Herzen. Das hatte sie schon mal gemacht, 13 Jahre davor, als der Engel ihr gesagt hatte, sie wird Gottes Sohn gebären. Maria kann das irgendwie akzeptieren und das sich bewahren. Und damit gehen und Jesus weiter unterstützen, weiter lieben, ihn haben, als hätte sie ihn nicht als Sohn. Helmut Gollwitzer, das ist ein deutscher Theologe, besonders in der Kriegs- und Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs, hat das ganz toll mal auf den Punkt gebracht. Er sagt, unser natürlicher Herrschaftswille, mit dem wir auch Gottes Wort uns untertan machen wollen, der muss sterben. Wir müssen unseren Jesus aufgeben, um den wahren Jesus zu finden. Das ist eine Riesenherausforderung für Maria und für dich und für mich. Aber wenn wir nicht hier abschmieren wollen und unreif bleiben wollen, dann sind wir dazu herausgefordert, unseren Jesus aufzugeben, um den wahren Jesus zu finden. Soweit Maria. Kommen wir zu Josef. Josef ist Handwerker. Ihr alle kennt meinen Kollegen Lars Reimann, der sagt ja, er ist Handwerker und Handwerker bedeutet bei ihm, er plant seine Schritte sehr weit. Deswegen hat das mit den Heiligabend-Gottesdiensten ja auch alles super geklappt. Ich kam aus meiner Krankheit wieder, alles war schon geplant. Das fand ich super. Jetzt stellen wir uns mal diesen Josef vor, der hat seine Pläne mit seinem Sohn, seinem erstgeborenen Sohn. Und er geht ja auch die Schritte, damit der Plan auch Realität wird. Er macht sich auf den Weg nach Jerusalem, er lehrt seinen Sohn, er mentort ihn in der Zimmerei zu Hause. Also er macht ganz treu alles, was es braucht, um zum Ziel zu kommen, um den Plan zu erfüllen. Und dann macht Jesus ihm so einen Strich durch die Rechnung. Und wir kennen das. Gott, ich habe doch für dich das und das gemacht. Und warum geht es mir jetzt so? Oder meiner Familie? Warum erleide ich jetzt dieses Schicksal? Dieser Jesus muss sich doch einpassen in unsere Schemata. Er muss sich doch einpassen, zumal ganz besonders, wenn wir auch schon etwas für ihn unternommen haben. Und ich weiß nicht, wie Josef es schafft, aber irgendwie schafft er es, seinen gekränkten Stolz als Vater nicht als das Wichtigste zu sehen. Irgendwie scheint Josef zu dämmern. Klar, das ist so ein Strang, der ist wichtig, aber in Jesus gibt es noch ein größeres Ganzes. Und das ist die Größe von Josef, von diesem kleinen, unscheinbaren Josef. Ist das die Größe, dass er das schafft, in Gottes großes Ganzes sich zu fügen und seine kleinen Ideen, die ja nicht schlecht sind, aber letztlich auch sich von denen zu verabschieden und sich im Ganzen als Mensch in seinen Aufgaben in Gottes großen Plan einzufügen. Das finde ich großartig. Und das ist nicht so einfach. Denn wie oft geht einem das so, dass man irgendetwas tut für Gott, im gewissen Sinne, man schenkt jemandem etwas, man schenkt jemandem was von seiner Zeit oder so. Und dann kann man sich ja mal fragen, wie wichtig ist mir das eigentlich, dass das auch gesehen wird, dass das auch beachtet wird. Und das ist schon eine fiese Frage, aber sich dann mal zu fragen, wofür tue ich eigentlich die Dinge, die ich tue? Ist es immer nur für Gott? Und ich glaube, das ist so schwer, das wird keiner so ganz zu 100% Ja sagen können, sondern irgendwie wollen wir immer auch gut abschneiden, wollen wir entweder gesehen werden, beklatscht werden oder unseren Plan erfüllen. Vielleicht wäre Josef eher so ein Typ und seine Macht auch und seine beständige, dass das auch so passiert, dass das auch richtig passiert, dass alles seine Ordnung hat. Vielleicht ist das für Josef wichtig. Kann man vorstellen, seine Zimmerei schön gut aufgeräumt, alles in Ordnung. Sind das unsere Ziele? Dass das alles immer seine Ordnung hat? Oder dass Gott geehrt wird. Josef ist wahnsinnig herausgefordert durch diesen Sohn und er schafft es, irgendwie da mitzugehen. Denn er nimmt ihn ja weiter in die Lehre. Er kann nicht über diesen Jesus verfügen. Er gehört ihm nicht. Aber er ist ihm trotzdem anvertraut, er ist trotzdem neben ihm, obwohl er keinen eigenen Vorteil hat, sozusagen, indem er seine Pläne verwirklichen kann, sondern er kann nur anfangen, Jesus zu helfen, dass Gottes Plan sich in ihm verwirklicht. Und damit hat Josef erstmal eigentlich keine Rolle, keine gefeierte Rolle, aber entdeckt darin wiederum tiefe Befriedigung, glaube ich. Denn was tatsächlich passiert, ich hatte das am Anfang so gesagt, diese Mentoring-Zeit, diese ist dafür da, dass der Sohn wird wie der Vater. Und das ist irgendwo wiederum das Großartige. Josef ist auch wirklich Vater und Jesus wird ein Stück wie er. Da gibt es zwei Punkte, an denen ich das deutlich machen möchte. Als Maria schwanger wird, ist das ja große Scham und große Schande. Und Josef hat die Größe, an der Stelle Maria nicht rauszuschmeißen und zu sagen, was für eine Hure, sondern zu sagen, meine Frau an meiner Seite. Und er nimmt sozusagen Schimpf und Schande auf sich, damit sie leben kann. Das wird Jesus Mut machen, es selbst auch so zu tun, für uns Menschen, für deinen Schimpf und Schande, dass er das mit seinen breiten Schultern auf sich nimmt am Kreuz, damit du und ich leben können. Er wiederholt sozusagen das, was sein Vater, sein irdischer Vater tut, 30 Jahre später. Und das gibt ihm Kraft dazu, das auch zu tun. Und dieses sich in etwas Größeres einfügen, was Josef hier mühevoll tut, aber doch irgendwie tut und schafft, auch das wird Jesus tun. Wir denken an Gethsemane, wo Jesus sagt, wenn möglich, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille. Das ist die innere Haltung, die Jesus auch an Josef gesehen hat. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Josef, der sich einfügt in den großen Plan Gottes und damit auch für seinen Sohn Jesus einen Weg zeigt, wie es gehen kann. Natürlich in größerer Dimension wird Jesus es tun, aber hier schon wird Jesus so wie sein Vater Josef. Und am Ende wächst da mehr heraus, als Josef in dem Moment sicherlich sehen kann. Zum Schluss kommen wir zu Jesus. Die schwierigste Frage, glaube ich, in der Pubertät ist die Frage, wer ich bin. Das ist, glaube ich, für jeden wahnsinnig schwierig. Wenn du wie Jesus ein Pflegekind bist oder ein Adoptivkind, dann ist diese Frage nochmal um ein Vielfaches schwieriger. Und Jesus könnte diese Frage beantworten, und da sind wir wieder auf dieser Seite, wo es sozusagen abgleitet, wo er die Herausforderung nicht sozusagen nicht durch die Krise durchgeht, positiv. Er könnte sagen, wer bin ich? Boah, die geben mir hier wunderbare Identitätsmöglichkeiten. Ich bin ein Zimmermann. Ich bin ein schlauer Kerl. Die anderen Schriftgelehrten sind ja echt begeistert von Jesus. Das ist auch keine Kritik in der Geschichte hier drin oder so, sondern sie sehen, dass der Typ fast auf Augenhöhe mit ihnen ist. Sie staunen über ihn. Sie könnten sagen, du bist ein toller Lehrer. Du bist ein weiser Mann. Du, und Josef könnte sagen, du wärst mal ein Zimmermann. Du bist ein gehorsamer Jude. Jesus könnte diese Frage, wer bin ich, beantworten mit dem, was er tut, was er so macht. Das ist schon mal erstmal eine gute Antwort. Aber wenn das nicht so klappt, was du machst, wenn er mal Fehler macht als Zimmermann, wer ist er dann? Dann kommt Krise. Und Jesus geht tiefer. Wer bin ich? Ich bin Kind von dem himmlischen Vater. Das ist die Antwort, die Jesus für sich findet. Ich bin Kind Gottes. Als er sagt zu Maria und Josef, wieso, ich bin noch da im Haus von meinem Vater. Das ist für heute, wissen wir, Gott, unser Vater, das ist für uns als Christen schon klar. Vor 2000 Jahren war das revolutionär. Aber Jesus weiß, er ist ein Sohn des Höchsten, er ist ein Kind des Allerhöchsten. Er ist auch noch Kind von Josef, von Maria, aber in der Tiefe ist seine Identität Kind Gottes. Egal, was irgendjemand mal tut und wie sie auf ihm rumtrampeln werden, das kann ihm niemand nehmen. Diese Identität, Kind Gottes zu sein, ist nicht, kann nicht gestohlen werden, kann nicht geglaubt werden oder beschmutzt werden. Alles andere, sich zu definieren über das, was ich tue, das ist immer brüchig. Aber Jesus findet hierzu einer tieferen Antwort und er findet das direkt und klar und hat das für sich auch völlig klar vor Augen. Wozu diese Geschichte? Um dir an mir Mut zu machen. Auch in deinem Glauben weiter Herausforderungen anzunehmen. Wenn du vielleicht ein bisschen beleidigt bist, weil Jesus nicht so ist, wie du ihn eigentlich möchtest und deine Machtmittel, deine erpresserischen Dinge, die in deiner Seele leider irgendwie auch so sind, nicht greifen bei ihm. Oder wenn du gekränkt bist, du hast doch so und so viel gemacht für Jesus, so wie Josef, und dann hinzuschmeißen, in deinem gekränkten Stolz dich abzuwenden. Die Herausforderung ist hier, durch die Pubertät hindurchzugehen, die Pubertät deines Glaubens. Jesus gehört ganz zu uns, sagt uns Weihnachten. Gott ist in Jesus voll und ganz mit uns. Und dieser Text sagt uns, obwohl er zu uns gehört, gehört er uns nicht. Obwohl er zu 100% zu uns gehört, gehört er uns nicht. Aber du und ich, wir können ihm gehören. Amen.